Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Meine Gäste heute aus dem berühmtesten Restaurant Deutschlands, dem Tantris in München, mit dem Blick auf die wahre Welt der Sterneköche. Die Inhaberin Sabine Eichbauer und Direktrice der Restaurants Mona Rötig.
Die Leute beschweren sich ja jetzt schon, Tom. Sie sind es nicht gewöhnt, den gerechten Preis fürs Produkt zu zahlen. Niemand verlangt den tatsächlichen Preis, den man zahlen müsste. Das ist in den USA anders, das ist in Frankreich anders. Das ist definitiv in Japan anders. Aber es ist schon so, dass die Leute es nicht schätzen können, was sie da am Teller haben.
Größer könnte die Diskrepanz kaum sein. Da zeichnet der Guide Michelin jetzt 340 Restaurants in Deutschland mit seinen legendären Sternen aus. Absoluter Rekord. 6 mehr als jemals zuvor. Gleichzeitig geben immer mehr Sterneköche auf, weil sich ihr Business nicht mehr rechnet. Allein in Berlin haben 3-Sterne-Restaurants zugemacht. In Leipzig und Köln räumten 2 Sterneküchen ihre Tische für immer ab. Wie steht es also wirklich um das Fine Dining? Darüber habe ich mit Sabine Eichbauer gesprochen. Mit ihrem Mann Felix, einem erfolgreichen Bauunternehmer, betreibt sie das legendäre Tantris in München. 1971 gegründet, Erfinder des deutschen Küchenwunders. Mit Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann, Heinz Winkler und Hans Haas. Heute das einzige Restaurant Deutschlands, das von Michelin gleich doppelt ausgezeichnet wird. 2 Sterne fürs Tantris, 1 Stern für das dazugehörige à la carte Restaurant DNA. Für Chefkoch Benjamin Schmuder 3 Sterne an 2 Kochplatten sozusagen. Das schafft kein anderer. Bei unserem Gespräch im Tantris dabei auch die Direktrice der Restaurants, Mona Rötig. Spannend ihr Blick auf die Personalsituation in der Gastroszene. Die Challenge für die Sternekünstler heute, der wirtschaftliche Druck, das alles jetzt hier in Tomorrow. Wer mitdiskutieren möchte, schreibt mir dein Feedback in die Q&A-Funktion bei Spotify. Und es hilft natürlich, wenn du den Channel abonnierst. Jetzt aber aufgetischt. Wir haben reserviert. Willkommen in der Sterneküche des weltberühmten Tantris. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cupra. Seit 3 Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit 3 Jahren geht es uns darum, Gamechangern hier eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Und vielleicht macht das unsere Verbindung auch so besonders zwischen Cupra und Tomorrow, weil wir beide genau diese neuen Wege gegangen sind. Cupra als Challenger Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Sabine, hey Mona, willkommen bei Tomorrow. So toll hier zu sein bei euch im Tantris.
Vielen Dank, lieber Tom. Schön, dass du wieder da bist. Wir freuen uns auch sehr. Wir sind ein bisschen aufgeregt und gerade in einer sehr aufwühlenden Phase hier im Restaurant. Man hört, glaube ich, im Hintergrund ein bisschen die Küchengeräusche und genau. Wir freuen uns, dass du da bist und sind gespannt, was du wissen willst und wie es dir ergangen ist, wie es uns ergangen ist.
Ja, ich würde erst mal sagen, first things first. Herzlichen Glückwunsch. Gestern, besser könnte das Timing für unseren Podcast gar nicht sein, gestern wurden die Michelin-Sterne vergeben, neu vergeben und ihr habt eure Titel verteidigt. 2 Sterne für das Tantris und 1 Stern für das DNA. Glückwunsch. Wie ist das für euch? Wie fühlt sich das an?
Vielen Dank. Für mich ist es ein sehr bestätigendes Gefühl. Es ist große Dankbarkeit fürs Team mit dabei und habe gestern auf der Couch eine kleine Freudenträne verdrückt, dass wir das halten konnten, dass wir einfach auch von außen die Bestätigung dafür bekommen haben, woran wir ganz, ganz fest glauben und wo wir unser Herz reinstecken, dass andere das fühlen und spüren und uns somit zurückgeben können.
Wie wichtig ist das für euch? Was mir aufgefallen ist, Sabine, wir sind ja zusammen hier ins Tantris reingekommen und deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so das Erste, was sie gleich sagen, ist Glückwunsch, Titel verteidigt. Das ist also auch wirklich wichtig fürs Team, oder?
Das ist fürs Team sehr wichtig, natürlich. Du entscheidest dich für einen Beruf, der in Kategorien eingeteilt ist, kann man jetzt grundsätzlich diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, aber natürlich gibst du dich da rein, weil du in ein Sternelokal möchtest, weil du in einem Sternelokal arbeiten möchtest, weil du auf Sternenniveau arbeiten möchtest. Darum geht's ja eigentlich, ja. Und dass du da in deiner Arbeit bestätigt dich siehst und fühlst, ist natürlich toll, klar. Und ich glaube, du hast es auch gespürt, wenn wir bei uns reinkommen, wir sind eine kleine Familie, also mittlerweile sind wir gar nicht mehr so klein, wir sind eine ziemlich große Familie. Wir sind alle, wir kennen uns sehr gut und das ist natürlich auch immer schwierig, so viele Menschen ja zu führen, zu leiten, zu begeistern, ist es ja mehr als alles andere für das, was sie machen. Und da ist natürlich so Sterne halten schon ein toller Schulterklopfer, klar.
Wie geheim ist diese Auszeichnung wirklich? Was sehr interessant ist, wir haben ja telefoniert, um uns für diesen Podcast hier heute zu verabreden. Du warst in Tokio und dann hast du mir eine WhatsApp geschrieben nach dem Motto, oh, bring Kleenex mit, wir kriegen keinen dritten Stern.
Ja gut, erhofft haben wir uns das natürlich schon ein bisschen. Klar, es hat auch was damit zu tun, wie wir uns aufgestellt haben, sowohl personaltechnisch als auch Dinge wie Wareneinsatz und all das fahren wir natürlich schon ein großes Rad, das eigentlich 3 Sterne, Ziel im Sinne von auch Gäste, die kommen und hat. Und da ist es natürlich schwierig, wenn man da auf den 2 konstant stehen bleibt. So ein Stück weit. Ja, da muss man sich dann überlegen, was man in seiner Konzeption ändern muss, damit sich das auch lohnt und rechnet.
Woher wusstest du in Tokio schon, dass du
natürlich, das war die Frage. Entschuldige bitte. Ja, also wenn sich was ändert von 2 auf 3, ist es dann alles Spekulationen. Ja, aber es war so ein bisschen klar, da keiner von, also dass weder Ben noch Matthias noch Felix, es war keiner jetzt von unseren Entscheidungsträgern tatsächlich in Hamburg eingeladen und dann war schon klar, dass das hoffentlich kein Stern wegkommt, aber dass keiner dazukommt.
Also das ist das klare Signal schon mal. Ja. Du weißt, wenn du nicht eingeladen wirst, dann gibt es kein Upgrade.
Natürlich, genau. Ja.
Aber es kann ein Downgrade geben.
Es könnte, na klar. Also sie laden dich nicht ein, um dir einen wegzunehmen.
Ja. Das wäre ganz schön gemein.
Aber was ja das Besondere bei euch ist und deshalb wirklich nochmal doppelter Glückwunsch, dass, wenn ich es richtig gesehen habe, seid ihr ja mit dem Tantris das einzige Restaurant in Deutschland, was 2 Sterne-Kategorien besetzt hat, nämlich einmal 2 Sterne und 1 Stern. Also insgesamt sind es ja 3 Sterne.
Das habe ich den Ben heute auch gesagt, er hat nur so halb gelächelt. was natürlich schon eine Mega-Leistung jetzt von Ben direkt ist, ist, dass er von Virginie, er hat eine Küche übernommen, die einen Stern hatte, von jemand anders erkocht und hat auch den gehalten. Das ist eine Megaleistung. Das muss herausgestellt werden. Das ist Wahnsinn, ja. Und der Druck wurde nicht weniger. Ich finde immer so ein bisschen, für mich persönlich fühlt sich's gerade an, als hätten wir uns auf einen Sprint eingestellt oder zumindest nur auf einen Halbmarathon und wir sind irgendwie in einem Marathon gelandet mit so ganz vielen Dingen. Also die Probleme kamen von Seiten, wo wir sie gar nicht erwartet hatten. Also klar, nach 50 Jahren hast du ein bisschen Erfahrung, wie das im Sternebereich läuft, aber ja, also Dinge wie Konsumerverhalten nach Covid und der Krieg, also da gibt's so ganz viele Dinge, die uns beeinflussen, unser Business beeinflussen, die wir so natürlich nicht gesehen haben, kann ja niemand sehen.
Aber das ist total spannend, dass du das gerade sagst und das ist ja auch das Überraschende an der Auszeichnung gestern, dass Michelin 340 Sterne vergeben hat, so viel wie noch nie. 6 Sterne mehr als jemals zuvor und man doch den Eindruck hat, wie kann das überhaupt sein? Wir haben doch genau das, was du sagst. Wir haben Wirtschaftskrise, wir haben 2 Kriege, wir haben Inflation und trotzdem gibt es so viele Sterne-Restaurants wie noch nie.
Vielleicht ist es auch so ein bisschen der Support von Michelin. Ich glaube nicht, dass die Qualität in Deutschland jetzt unsagbar besser geworden ist. Ich schaue gerade die Mona an. Ich glaube, die Mona hat eine leicht andere Meinung, oder Mona, wolltest du?
Nein, ich habe mir tatsächlich gestern Abend die gleiche Frage gestellt und habe überlegt, warum haben wir so viele Sterne-Restaurants und dann schaust du zum Beispiel nach Berlin, wo gerade sehr viele Sterne-Restaurants ihr komplettes Konzept überdenken müssen, weil das Gästeverhalten sich so signifikant verändert hat, dass sie schließen, dass sie den Stern abgeben, ein neues Bistro-Konzept sich überlegen, in eine einfachere Gastronomie übergehen. Und dann kommt Michelin und verleiht so viele Sterne wie noch nie zuvor. Das finde ich zum einen eine sehr, sehr schöne Wertschätzung natürlich für die Gastronomen, die dort geehrt werden, weil man ihnen auch so ein bisschen sagt, macht weiter mit dem, gebt die Hoffnung nicht auf. Wir glauben an euch. Und auf der anderen Seite spiegelt es für mich gerade wenig das Konsumverhalten der Gäste wider.
Wenig
also
die Realität
sehr, sehr
wieder, ja.
Spannend, was da die Intention ist. Ich hoffe, es ist immer, ich bin ein sehr positiver Mensch und versuche immer lieber auf das Gute zu schauen und mir auch das Gute rauszuziehen und hoffe da wirklich, dass Michelin das auch so ein bisschen als Motivation macht und sagt und das wirklich als als Belohnung für die harte Arbeit, die hinter unserem Beruf steckt.
Ich hoffe auch, dass es Michelin als Zeichen an die Gäste sieht oder sehen möchte, dass man sagt, ja, wir hören's, ja. Ernst ist, glaube ich, gerade ein gutes Beispiel. Die wollen ja aufhören und all die, dass sie sagen, schaut hier, da gibt's genug, wo wir finden, dass ihr hingehen solltet, ja. Also lasst uns nicht vergessen, 1 ja. Stern, ein Abendwert, 2 Sterne, ein Umweg, 3 Sterne, eine Reise. Das muss man sich immer vorsagen. Die haben jetzt auch, die haben die Cuisine nicht erfunden, ja. Sie bewerten sie. Nur in Anführungsstrichen. Da muss man die Kirche auch im Dorf lassen. Aber ich hoffe, es ist ein ich kann es gar nicht als negatives Zeichen sehen.
Ich
aber,
auch
ja.
nicht.
Also sowohl für den Gast als auch für die Gastronomen, klar.
Jetzt könnte man natürlich kritisch sagen, auf der einen Seite ganz toll, dass sie natürlich diesen Support machen, dass Michelin sagt, okay, wir zeichnen vielleicht noch 1 oder 2 mehr aus als sonst. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, entwertet es auch den Stern, wenn es dann irgendwann so viele gibt?
Das hast jetzt du gesagt, Tom. Also da werden, glaube ich, Mona und ich uns nicht drüber auslassen, aber klar, am Ende des Tages, das ist genauso wie bei den Weinkritikern, es ist halt am Ende des Tages auch eine Meinung, also das darf man nicht vergessen, das ist jetzt auch kein Gesetz, ja, das ist nicht, das kommt jetzt nicht in den Bundestag, die Sterne. Nein, es ist einfach, das ist am Ende des Tages eine Meinung, eine Empfehlung, es ist nichts weiteres. Und ich glaube, wo ich so ein bisschen Schmerz mit habe, ist, dass Fine Dining oder auch wenn man jetzt 50 Best oder so anschaut, das ist für mich zu sehr zum Happening geworden, zum so ein bisschen Cirque du Soleil, wo du eigentlich auch nur einmal hingehst, zu die Abhaker, ja, da war ich und da war ich auch und das habe ich gesehen. Wir hier, glaube ich, Mona, du kannst gleich reinpreschen, wenn du mir widersprechen möchtest. Wir wären gern ein Lokal, wo du, wenn du dir das leisten kannst, auch jede Woche hingehen möchtest.
Super gerne.
Weil davon, und das ist, glaube ich, auch was deinen Beruf so schön macht, ist Stammgäste und die Leute kennen und Generationen betreuen. Also gerade Mona ist ja so ein Eigengewächs fast, nicht in der Ausbildung, aber direkt danach und ging dann weg und kam wieder und hat ganz viele Gäste quasi als Kind schon das Schnitzel hingestellt und jetzt, oder?
Also ja, total. Also ich bin seit 9 Jahren jetzt konstant im Tantris und durfte hier wachsen und mich ganz, ganz toll weiterentwickeln. Und ich bin so unglaublich gerne hier, weil wir uns im Tantris auf unsere Gäste freuen, weil wir so viele Stammgäste haben, weil es nicht immer, wie Sabine so schön sagt, ein Happening ist. Wir machen nicht jeden Abend die gleiche Show wie in einem Theaterstück, sondern jeder Abend und jeder Mittag ist super individuell. Du hast einen schönen Mix aus Gästen, die zum ersten Mal zu uns kommen und aber den Gästen, die 4, 5 Mal, 6 Mal oder vielleicht sogar öfters im Jahr kommen, die dich kennen, die dich auch als Person wertschätzen. Und das ist ein schönes Gefühl, dass man zurückbekommt, dass wir hier im Tantris zurückbekommen dürfen, wenn dich ein Gast fragt, wie war dein Urlaub? Wie war es auf Madeira? Oder wie geht's deinen Kindern? Und das ist ganz, ganz toll. Und ich finde, das macht es Tantris auch so besonders und ich wünsche mir, dass es mehr Restaurants auf unserem Niveau gibt, in denen das passiert.
Und wie ist deine Beobachtung, Mona? Gibt es davon sehr wenige? Ist das wirklich die Ausnahme, die ihr hier im Tantris erlebt?
Ich glaube, in Deutschland gibt es davon mehr Restaurants, bei denen das ähnlich passiert wie bei uns hier im Tantris, aber weltweit gesehen, besonders in der 3-Sterne-Kategorie, sind das Restaurants, die haben über 4, 6 Monate ein Menü.
Stimmt, genau, ja, das ist der springende Punkt.
Da
ja.
Kommst du dann nur einmal alle 6 Monate hin? Selbst wenn du öfters kommen möchtest, musst du dir genau überlegen, möchte ich nochmal das Gleiche essen? Die sind darauf ausgelegt, dass sie natürlich auch so vielen Gästen wie möglich einen Platz schaffen möchten, an dem sie einmal eine ganz besondere Erfahrung erleben dürfen. Wir hier im Tantris haben natürlich auch noch den Luxus, dass wir sehr groß sind und viele, viele Stühle haben.
Aber das ist ja toll, wenn ihr die Stammgäste habt, weil das natürlich auch das Business absichert. Aber wenn wir da nochmal das Big Picture machen, Fine Dining, Spitzengastronomie, ihr habt es schon erwähnt, allein in Berlin haben 3 Ein-Sterne-Restaurants jetzt zugemacht. Insgesamt in Deutschland haben 2 2-Sterne-Restaurants zugemacht. Was sagt das? Wie seht ihr die Branche gerade, die Sterne-Gastronomie? Wie sehr ist sie unter Druck?
Also, offen gesprochen, also wir strugglen schon auch momentan. Also, wir fahren jetzt noch kein Geschäft, das sich komplett von selber trägt, sage ich mal vorsichtig. Auch dieses Jahr gibt es kein Haus am Meer für mich.
Schade.
Nein, Scherz beiseite. Es ist schwierig. Es ist einfach, wenn du nicht einen langen Atem hast, also einen Puffer hast, aus dem du gewisse Dinge überbrücken kannst, bis halt November, Dezember kommt und hoffentlich der Honigtopf wieder aufgefüllt wird, dann ist es einfach schwierig. Es ist auch energetisch schwierig, wenn die Mitarbeiter mit diesem Wissen, kein junger Mensch will in einem defizitären Unternehmen arbeiten. Das kann man mir einfach nicht erzählen. Ich schau rüber, ob die Mona nickt oder nicht. Aber
neutral geblieben.
Nein, ich finde einfach, das muss schon das Ziel sein, dass sich das selber trägt und dass es genügend Gäste gibt, die bereit sind, den Preis für den Aufwand zu zahlen, den wir hier betreiben. Und ich finde es auch ein Stück weit ehrlich, wenn andere da früher das Handtuch schmeißen als wir. Das ist meines Erachtens das, was passiert ist. Die haben einfach gesehen, okay, da können wir nicht von leben, da können wir unsere Familien nicht von ernähren, deshalb lassen wir es. Ja. Da kriegen wir mit einer Dönerbude oder, ich meine, ich würd sterben für einen guten Taco in München. Ja. Da würde ich auch das Doppelte wie ein normaler Taco zahlen, aber das gibt's halt auch nicht. Also ich verstehe den Ansatz natürlich, aber es ist natürlich auch sehr, sehr schade. Und ich glaube, da haben wir uns einfach auch als Gastronomie, als Fine Dining Gastronomie selber kaputt gemacht. Indem die Preise immer tiefer gesunken sind und wir uns so ein bisschen ein Battle geliefert haben. Auch Mitarbeiter, die dann nur Stagiaire waren. Und also wir haben uns da ja letztes Jahr schon mal drüber unterhalten, dass da einfach auch viel, viel krumm läuft. Und wir auch in unserer Industry einfach viel, wie soll ich sagen, dass du irgendwie 50, 60 Stunden arbeitest, war dann irgendwie gehört zum guten Ton. Und das ist nicht schön. Das gehört sich eigentlich so nicht. Das, ja.
Ich habe das selber erleben dürfen. Ich war ein Jahr lang in Amerika, in Colorado, und habe dort gearbeitet und habe dort auch in einem Fine Dining Restaurant gearbeitet und fand das war wie so eine neue Welt für mich, weil ich nach 10 Stunden, 8 Stunden nach Hause gehen durfte und ich hatte 2 fixe Tage frei und ich hatte, ich konnte vor der Arbeit zum Sport oder nach der Arbeit mich noch mit Freunden treffen und habe dann diese Energie auch, diese Mehrenergie dann nochmal in den Beruf stecken können. Und bin dann eben nach diesem einen Jahr wieder hier nach Deutschland gekommen und habe dann überlegt, was ich machen möchte. Und habe dann beim Otto Koch im Olympiaturm einen Platz gefunden, im kleinen Fine Dining im First. Es war ein kleines Restaurant mit 5 Tischen. Und die hatten Samstag, Sonntag geschlossen. Und dann dachte ich mir, ach, das mache ich. Das ist ja irgendwie spannend. Ich hatte noch nie in meiner beruflichen Laufbahn Samstag, Sonntag frei, regelmäßig. Und musste mir dann aber von Kollegen so kleine Spitzel anhören, wo ich mir dachte, Entschuldigung bitte, aber es ist doch fantastisch, dass ich eine Stelle gefunden habe, die mich beruflich unglaublich erfüllt, die mir super viel Freude bereitet, die ich aber kombinieren kann mit privaten Wünschen, mit Familie, mit
überhaupt
Freunden.
Überhaupt mit Privatleben, willst du sagen?
Ja, so deutlich, so krass wollte ich es jetzt nicht sagen. Aber ja, und dafür musste ich mir Spitzel anhören, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ihr seid doch einfach alle nur neidisch. Mhm. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr glücklich hier im Tantes mit unserer 4-Tage-Woche. Im Management ist es nochmal was anderes, aber auch für die Mitarbeiter merken wir einfach diese 3 Tage frei, der Sonntag, Montag, Dienstag. Die kommen mit toller Energie, mit Freude zurück und haben dann 4 Tage, in denen sie wissen, sie können all ihre Energie und Leidenschaft, die sie für ihren Beruf haben, hier reinstecken. Und für Sommeliers ist es fantastisch, die können auf Weinreise gehen. Und wie gesagt, ich bin wirklich glücklich, dass wir hier mit einer der ersten in Deutschland überhaupt das vor, ich glaube, 6 Jahren haben wir das schon angefangen. Das war noch zu Hans Haas Zeiten. Und es hat sich bewährt. Weil das ist der Weg, den man einschlagen muss.
Was hast du für Spitzen bekommen? Was haben deine Kolleginnen und Kollegen gesagt?
Ja, wenn du samstags frei hast, kannst du ja nochmal bei mir Aushilfe machen.
Ja.
Es reicht ja der Sonntag. Sonntag schlafen wir ja immer aus. Ich sage so, ja, aber ich bin halt Montag wieder in der Arbeit. Ja, aber Samstags ist ja der stärkste Tag. Du kannst ja nicht am stärksten Tag der Woche arbeiten. Mittlerweile ist dieses Klischee Gott sei Dank auch dahin, dass Samstag der stärkste Tag der Woche ist. Das stimmt auch nicht mehr.
Ich finde es für den Gast aber schon schade, ehrlich gesagt, wenn irgendwie, wenn ich nach Paris reise und ich kann in Paris quasi am Wochenende nicht mehr in ein Sternelokal.
Total.
So ein bisschen, ja, also das, da kann man von vielen Seiten rangehen. Ich finde aber auch, wenn man, also ja, natürlich, und dann hast du natürlich eine ganz besondere Stellung, weil du den Zirkus hier draußen versuchst auf Spur zu halten. Ich habe da großen Respekt vor, deshalb wollte ich mich auch heute mit dir und mit Tom drüber unterhalten, weil ich gemerkt habe, in den letzten Jahren jetzt, seitdem wir das machen, also erstens bist du natürlich eine Freundin geworden. Und ich habe dann aber auch, also das ist immer so losgelöst von allem, ich habe dann aber auch schon gemerkt, wie du da in eine Aufgabe reingewachsen ist, die wir so gar nicht aufgestellt haben. Also da ist jetzt ganz viel auch neu entstanden. Ja. Wir haben gemerkt, dass wir Bedarf an Dingen haben, wo es vorher nicht da war. Es hat auch ganz viel mit, du kommst aus einer Angestelltenrolle und bist jetzt aber in einer Vorgesetztenrolle. Das kann ich mir vorstellen, ist mit deiner Persönlichkeit mitunter schwierig zu vereinbaren.
Manchmal ja, aber auch daran wachse ich und das war ja mein Wunsch. Also ich finde es auch ganz, ganz toll, dass ich hier die Möglichkeit bekommen habe, über mich selber hinauszuwachsen und mich absolut weiterzuentwickeln. Und dieser Schritt vom Angestellten in die Führungsposition war unglaublich schwer, weil ich plötzlich aus dem Team, in dem ich Teil des Teams war, herausgetreten bin und dann als Führungsposition vor dem Team
so ein
stehen
Stück einsam.
Durfte. Es war einsam, aber auch den Respekt zu bekommen und gehört zu werden als Führungsposition und nicht nur als eine Meinung, sondern manchmal musst du halt einfach auch wirklich eine strikte Ansage ans Team machen. Und das war richtig schwer. Es gibt natürlich Tage, da struggelt man dann immer noch und denkt sich, ach, wäre ich doch nur Chef der Rohr geblieben. Dann könnte ich jetzt einfach gehen. Aber nein, ich finde das unglaublich toll, dass die Felix und Sabine mir hier einen Platz geschaffen haben, an dem ich sein darf, in dem ich wachsen darf und mir da auch so viel Vertrauen entgegengebracht haben. Oder immer noch tun, hoffe ich.
Aber Mona, wenn du auf die Teams schaust, wir haben das ja immer gerade in der Gastronomie, dass es so schwer ist, tolle Talents zu bekommen, tolles Personal zu bekommen. Wenn du jetzt aber schilderst, wow, es ist eine 4-Tage-Woche, es ist größte Wertschätzung, die Gäste sind total interessiert und fragen dich auch, wenn sie ja kommen und essen, fragen noch, wie dein Urlaub war, wie es den Kindern geht. Es ist doch eigentlich ein Traum, hier zu arbeiten. Warum ist es so schwierig, gutes Personal für Spitzengastronomie, für Fine Dining überhaupt zu finden?
Ich glaube, es hat viele Gründe, die manche von denen haben nichts miteinander zu tun. Zum einen ist es ist schon ein enormer Druck und an den Tagen, an denen man arbeitet, gibt man alles für den Job und geht dann nach Hause, schläft und kommt dann wieder und steckt die gleiche Energie wieder in seinen Beruf, in seinen Arbeitsalltag. Es hat, oder man hat wenig Balance. Es ist eine andere Balance, auf die du dich einlassen musst. Ich gehe nicht morgens um 8 in die Arbeit und komme um 18 Uhr heim und habe 7 Abende die Woche, an denen ich mich mit meinen Freundinnen treffen muss, sondern ich muss es wirklich planen, weil ich habe nur 3 Tage oder 2 Tage, je nachdem, wo man, in welchem Restaurant man arbeitet, für mein Privates. Und das andere ist tatsächlich, wenn man hier nur auf München schaut, ist die Konkurrenz schon groß. Wir haben unglaublich tolle Kollegen, wir haben unglaublich tolle Restaurants hier in der Stadt. Jeder bietet ähnliche Rahmenbedingungen von einer 4-Tage-Woche. Das sind fast alle nachgezogen mittlerweile. Manche haben dann nur den Abend geöffnet, was ich im ersten Moment für den Bewerber natürlich toller anhört, weil dann muss ich nicht mittags und abends arbeiten, sondern nur den Abend. Dabei sind die näheren Tage genauso lang wie unsere. Es ist nur ein anderer Tagesablauf.
Wir haben das beste Personalessen.
Wir haben definitiv das beste Personalessen. Wir haben ganz, ganz tolle Vorzüge. Deswegen glaube ich auch, dass wenn wir Bewerber bekommen und die zum Vorstellungsgespräch einladen, die wirklich sehr oft überzeugen können, bei uns zu starten. Aber es muss halt diese Bewerbung kommen. Und da spreche ich, glaube ich, für alle Kollegen in ganz Deutschland. Es kommen einfach super wenig tolle Bewerbungen.
Der Kellnerberuf ist auch einfach nicht angesehen bei uns im Land. Das ist in Österreich, sogar in Italien besser. Ja? Als Tellertaxi verschrien. Dabei ist es ein wunderschöner Beruf. Also ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun. Und ich glaube, im Service, wenn ich jetzt von außen drauf schaue, ist es natürlich auch du bist immer im Spotlight. Ja, also ja. Das vergessen viele. Da sind 60 Gäste und alle schauen dich an. Ja, die schauen dir auf den Rücken. Als Gast sitzt du da. Ja, du trinkst was, du wirst immer lustiger und die müssen aber immer noch konzentriert bleiben. Ja, und dann ist natürlich, da sind die Grenzen sehr, sehr schwimmend. Gerade wenn du Stammgäste hast, gerade wenn du so schon denkst, du bist halb befreundet, ist es natürlich extrem schwer, da deinen Fokus und da nah, approachable, aber halt mit Abstand und Respekt zu agieren. Es ist nicht leicht. Es ist auch einfach ein schwieriger Beruf. Es ist ein empathischer Beruf, wo ganz viel damit zu tun hat, dass du deine eigenen Grenzen kennst. Und das ist natürlich, wenn du irgendwie ein bisschen was 20 bist, ist das echt schwer. Okay, dann hast du noch den Vorteil, dass du von deinen Gästen einen gewissen Altersabstand hast. Das macht es dir dann leichter, diesen leichten Abstand zu halten. Aber je älter man dann wird in diesem Beruf, ist es dann immer schwieriger, finde ich.
Aber was ist die Konsequenz daraus? Heißt das, dass du irgendwann nur noch eine 3-Tage-Woche machen kannst und noch 2 Tage aufmachen kannst, weil du einfach die Menschen nicht mehr findest, das Personal nicht mehr findest?
Ja, Tom, vielleicht machen wir nächstes Jahr wieder einen und schauen wir mal, wo wir stehen. Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass man mit einer 4-Tage-Woche da gut zu Rande kommt. Ja, also gerade momentan ist auch einfach Kaufverhalten, Inflation, Wirtschaftsstillstand, also es spielt alles so ein bisschen mit rein, natürlich auch, was sich unsere Mitarbeiter leisten können im Gegenzug. Das hat ja auch alles mit Trinkgeld zu tun. Das sind ganz viele Stellschrauben, die gerade nicht toll laufen. Something's gotta give. Ja, irgendwas wird aufgehen.
Aber wirklich mal von der Business-Seite, ist das ein Business-Modell, so ein Restaurant 2 Sterne und 1 Stern auf 4-Tage-Woche zu führen? Oder ist das Business-Modell nicht eigentlich mal auf 6 Tage, 7 Tage angelegt gewesen?
Das ist auf 6, 7 Tage angelegt gewesen, definitiv. Wenn wir justieren könnten, was so ein bisschen schwierig ist, den Gästen zu vermitteln, sage ich jetzt mal. Gut klappen könnte das, wenn wir 2 Belegungen haben. Es haben schon einige in der Stadt damit angefangen. Ja. Das Walz fährt wunderbar damit. Du musst keine Preise erhöhen. Da hast du halt Slots von 18 bis 20 Uhr. Hast ein tolles Essen, hast eine tolle Weinkarte, ziehst dann weiter. Die älteren Leute schauen schon mal, aber das wird denen vorher so gesagt. Also ich zähle mich damit dazu. Ich werde nächsten Monat 50, meint sich, wie du willst mich rausschmeißen, um 80, Tisch neu besetzt. Das wäre zum Beispiel, ich scherze immer ein bisschen dabei, aber das wäre, wenn wir den Gästen beibringen könnten, bös gesagt, dass es einfach, dass wir den Tisch 2-mal belegen, dann wäre unser Problem gelöst. Und wir haben Zeiten, da könnten wir die Tische 2-mal belegen.
Ja, vor
tun
allem.
Wir aber nicht, weil wir, genau.
Genau, vor allem im DNA, im à la carte Restaurant, da wäre das natürlich toll.
Da war das ja auch unsere Intention ursprünglich.
Ja. Und jetzt, wir üben das jetzt mittags.
Aber ist das nicht im Ausland schon üblich, dass du im Restaurant Zeiten hast?
Überall, außer bei uns. Schwer also in Amerika ist es. In Amerika ist es üblich. Dann kann es natürlich auch so sein, das klappt jetzt für uns nicht, aber ganz viele von den Gastropops oder in Tokio jetzt was habe ich gerade meine Liebe für entdeckt? Ramen und wie heißt die andere Suppe? Diese Läden, die nehmen gar keine Reservierungen. Ja? Auch die tollsten und teuersten nehmen keine Reservierungen. Die Leute stehen Schlange, rein, raus. Du hast richtig gut gegessen und machst einen mega Umsatz. Die haben alle von 11 bis 18 Uhr auf und ab dafür.
Perfekt.
Ja? Perfekt, ja. Also für den Gast wie für also es hat dieses Konzept jetzt so umzuschreiben, ist die Schwierigkeit. Ja, jetzt zuzumachen und was Neues aufzumachen, glaube ich, wäre leichter.
Definitiv.
Also wir haben es nicht vor, um Gottes Willen. Nicht, dass morgen wieder irgendeine Headline irgendwo steht. Tantra steht vor dem Aus. aber das wäre definitiv ein gangbarer Weg für uns.
Aber ist das nicht sogar eine logische Konsequenz? Weil Fine Dining, Sterne-Gastronomie ist ja definitiv Luxus. Und wenn wir mal auf die gesamte Luxusindustrie schauen, da geht es ja auch um maximale Begehrlichkeit, sehen wir bei Louis Vuitton, dass die Menschen draußen Schlange stehen, um dann überhaupt irgendwann rein zu dürfen und einen Piece zu kaufen. Und sie machen das gerne mit. Wobei man sich ja immer fragt, was ist das für eine Luxus-Experience, die du hast als Kunde, wenn du da erstmal vorm Laden stehen musst und wenn es dann auch noch regnet oder kalt ist, um dann irgendwie zu sagen, okay, ich möchte Teil der Luxuswelt sein. Aber ist das nicht im Grunde genommen eine logische Konsequenz, dass man auch vor Sterne-Restaurant sich im Zweifel dann anstellen muss?
Finde ich nicht. Ich finde, es gehört zur Experience dazu, dass du empfangen wirst, dass du willkommen bist, dass wir wissen, dass die kommen. Der menschliche Faktor, hoffe ich, glaube ich, wird immer wichtiger. Das Storytelling, gesehen werden, wiedererkannt werden, dass wir wissen, dass der eine Krustentierallergie hat, ohne dass er es uns sagen muss. Das glaube ich, das wäre für mich jetzt als Gast der totale Deciding Factor, dass ich da eine Beziehung habe.
Es ist ja auch ein großer Teil an Luxury zu wissen, ich habe diesen Tisch. Vielleicht fühlt man sich sogar so ein bisschen besonders, weil man einen Tisch in diesem ganz besonderen Restaurant bekommen hat. Ich komme rein, die wissen, ich trinke gerne stilles Wasser. Ich mag kein Marzipan, ist aber keine Allergie und trotzdem wird darauf Rücksicht genommen. Und das ist schon der Luxusfaktor. Und ich finde das fast noch luxuriöser, als dass ich bei Louis Vuitton in der Schlange stehe, um ein Piece von 1000.
Ich finde es auch luxuriöser als noch 20 Gramm Kaviar und nochmal den Albatrüffel. Und also ich glaube, dass da der Trend hingeht. Da ist aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist mir auch mein Wunsch. Ja,
es wäre schön.
Ja.
Man steht auch gerne fürs Essen an, weil es einfach das Essen wert ist und das gut ist und einen glücklich macht, mit einer Schüssel Ramen da zu sitzen und dieser Besonderheit des ganz, ganz besonderen Moments im Tantris zu sein. Und vielleicht haben wir hier im Haus sogar die Möglichkeit, alle diese unterschiedlichen Empfindungen und Wünsche von Gästen aufzufangen. Wir haben die Bar, wo du einfach kommen kannst. Du kannst 6 Austern essen oder einen Käseteller mit einem Glas Wein nach der Arbeit. Vielleicht musst du tatsächlich an der Bar kurz auf deinen Barhocker warten, weil die Bar so gut gebucht ist, dass der eine Gast gerade zahlt und du nachrutschen darfst. Und dann hier im Tantris aber dieses Zelebrieren des Momentes erleben darfst und dich einfach ganz, ganz besonders fühlen darfst als Gast in dem Moment.
Wir haben dir jetzt ein wunderschönes Bild von uns gezeichnet. Es ist schon mega stressig. Also was wir hier machen, ist schon die große Oper. Da geht's schon ab. Das ist schon Haute Couture. Das ist jetzt nicht irgendwie mal ein kleines Laufsteg-Event, sondern da ist schon immer richtig Druck drin. Und das muss man für sich entscheiden, dass man das möchte.
Ich finde das total spannend, dass du gerade sagst, das ist große Oper, das ist Haute Couture. Und ich würde gerne noch mal eine Frage stellen in Bezug zu der ganzen Luxuswelt, die wir haben. Wenn wir die Uhrenbranche sehen, wenn wir die Fashionbranche sehen, alle haben die Preise im Luxussegment massiv angezogen. Ja. 30, 50, Hotels. 70% Hotels.
Einfach mal eine Null dran gesetzt.
Ja, total, total. Warum könnt ihr das nicht auch machen? Warum kann die Sterne-Gastronomie das nicht auch machen?
Die Leute beschweren sich ja jetzt schon, Tom. Sie sind es nicht gewöhnt, den gerechten Preis fürs Produkt zu zahlen. Das ist in Frankreich anders. Das ist sogar in Italien anders. Niemand verlangt den tatsächlichen Preis, den man zahlen müsste. Das ist in USA anders, das ist in Frankreich anders. Für den Rest, das ist definitiv in Japan anders. Für den Rest kann ich es nicht so richtig beurteilen, aber es ist schon so, dass die Leute es nicht schätzen können, was sie da am Teller haben. Ich verstehe das auch. Du hast immer, dann gehst irgendwo mittags hin und kriegst drei in einem Einsterne-Lokal drei Gänge für 40 Euro. Ja, also da frage ich mich, also das tut mir fast ein bisschen weh, ja. Da würde ich gerne sagen, ich zahle es doppelt. Das kann sie nicht rechnen. Da schießen wir uns auch ein bisschen selber ins Knie. Als Gastronomen, wir alle miteinander.
Weil es nicht durchsetzbar ist?
Ja, das glaube ich. Es fehlen ja jetzt schon die Gäste, ja.
Aber um das mal konkret zu machen, was kostet aktuell ein Menü durchschnittlich im Tantris und was müsste es eigentlich kosten oder was würde das Gleiche, was würde es vergleichbar in Frankreich kosten, in London kosten, in name it?
Also in Paris bist du mit zwei Leuten, kommst nicht unter 1000 Euro aus einem 2- oder 3-Sterne und da hast du nicht toll getrunken. Bei uns ist ein Average-Check wahrscheinlich 300.
Also am Abend sind so um die 450, wenn jemand das ausschöpft. Also Aperitif, Kaffee, die Weinbegleitung. Also wir haben einen Menüpreis von im Durchschnitt 320 Euro am Abend. Und ich denke, wenn man das, was wir hier leisten und was die Küche auch an Produkten präsentiert, 1:1 nach Paris oder nach Frankreich setzt, könnte man bestimmt um die 450 verlangen.
Es ist aber gar nicht der Preis, es ist die Auslastung. Wenn wir so belegen könnten, wie wir es ausgelegt haben, und da rede ich noch nicht einmal von Doppelbelegung, sondern einfach, dass der Tisch besetzt ist und wir einfach, und dass die No-Shows zahlen müssen, dass die Leute, dass tatsächlich, ich sage mal, 90% belegt ist, dann hätten wir kein Problem. Aber das ist es momentan leider nicht. Und das ist das, was gerade kostet.
Entschuldige bitte nochmal die naive Frage. Wenn ich jetzt einen Average-Check sehe von 400, 450, wenn ihr sagen würdet, der ist 550, 600, würden dann noch mehr Gäste wegbleiben? Oder würden die Stammgäste nicht sagen, ich gebe das so, wie es ist?
Dazu kommt, jetzt wäre mal sehr philosophisch, es ist in Deutschland ein Sozialneid und ein Schüren von Sozialneid. Und was ist denn nach Covid passiert? In Covid haben die Leute sich ihren Weinkeller ausgebaut und haben trotzdem toll getrunken, aber haben es halt zu Hause gemacht. Ja? Haben sich da schön was angelegt und schön was weggelegt. Das sind natürlich jetzt auch Leute, die sind nicht bereit, den Restaurantpreis dafür zu zahlen. I get it. Dann kommt dazu, dass es für uns Deutsche ja fast unanständig ist, unseren Reichtum zu zeigen. Ja, und dann willst du nicht gesehen werden, dass du irgendwie Petrus trinkst an einem Mittwochabend. Ja, aber diese Gäste brauchen wir und diese Gäste wollen wir und manchmal sind wir diese Gäste auch. Aber das ist das, wo es so im Kopf hakt, in unserem deutschen Kopf. Und das wird leider auch von vielen Journalisten geschürt, dieser Sozialneid und dieses, das anscheinend verkauft es Zeitungen, wenn man irgendwie da so ein bisschen drauf rumtrampelt. Es scheint nicht zum guten Ton zu gehören, schön essen zu gehen.
Aber entschuldigt, wenn ich da nochmal auf dieses Luxusthema, auf das ganze Luxusthema kommen. Es ist völlig okay, eine Patek Philippe zu kaufen, ja, für...
Es ist auch völlig okay, ein Wahnsinnsauto zu kaufen für... Das ist alles okay. Ich verstehe es selber nicht. Ich bin da ganz anders.
Ich kann da vielleicht... Hilft dir das? Ich komme vom Land. Und ich habe Gott sei Dank ganz, ganz fantastische Freunde, die verstehen, was ich tue, was mein Arbeitsalltag ist, die gerne selber so essen gehen, auch durch mich da ein bisschen rangeführt wurden und das mittlerweile lieben. Und dann gibt es bei uns die anderen, und die haben den Weber-Grill für, ich weiß nicht, was ein Weber-Grill kostet, 2500 Euro, das Ding mit dem Licht und einer Rotisserie drin, wo du dein Händel auf...
Krankheiten heilen? So ein bisschen Liebeskummer.
Fast, ja, weil wenn du reinschaust, siehst du dein Händel drinnen rollen.
Oh, wow.
Ja, richtig toll. Und da liegt dann das mir zieht schon die Brust zusammen, in Folie eingeschweißtes, gekauftes Minutensteak vom Discounter. Mhm. Wo ich sage, leg dir halt bitte wenigstens ein gutes Stück Fleisch auf deinen tollen Grill. Ja, aber das schmeckt ja auch. Und ich glaube, das ist irgendwann in der Geschichte dieses Landes verloren gegangen, Produktqualität wertzuschätzen und zu erkennen. Und diese Wertschätzung für das besondere Produkt muss, glaube ich, noch mehr entstehen.
Ja, absolut.
Und wachsen. Und ich hoffe irgendwie, dass jetzt auch mit der jungen Generation an Gastronomen, die nachkommt, die jetzt gerade präsent sind und immer präsenter werden und vielleicht helfen da auch, um dann wieder den Bogen zurückzuspannen, diese vielen Einsterner.
Dass die Grundqualität kommt, einfach das Grundrauschen anders
genau,
ist.
Genau, bei der Generation, die jetzt kommen, die jetzt gerade anfangen, essen zu gehen, dass wir da irgendwas kitzeln und wecken.
Ja, aber ich finde es super. Ich finde, es ist einfach Education, dass du einfach Menschen auch einführst in die Kultur. Es ist ja Kultur. Es ist ja Handwerkskunst. Es ist ja absolute Handwerkskunst als Chef, das zu können, diese Gerichte zu kreieren, so künstlerisch mit Produkten umzugehen. Und das Zweite natürlich die Komponente, über die wir auch immer geredet haben, Nachhaltigkeit in der Produktkette, dass du wirklich Tiere verarbeitest, die einfach gut gelebt haben, die gut ernährt worden sind und nicht einfach die aus einem Discounter kommen, aus dem Tiefkühlfach für das Kilo 2,95 Euro und du weißt, okay, wie bitte soll dieses Tier jemals gelebt haben? Wer soll davon leben können? Welcher Bauer soll damit zurechtkommen? Aber hat das auch für euch sich verändert, dass die Menschen das gar nicht mehr so nachhaltig hinterfragen? Ist das Thema Nachhaltigkeit schon nicht mehr so gehypt?
Ich glaube, es ist auch so ein bisschen zum, wie sage ich das vorsichtig, da kann man jetzt schon auch ein bisschen Greenwashing den Leuten vorwerfen. Das geht ja, das ist ja kein geschützter Begriff. Lass es mich so sagen. Also das kannst du ja einfach draufschreiben. Ja? Also, und das wurde auch teilweise ins Extrem getrieben, ja, dass du weißt, wie dieses Huhn hieß, wo das Ei verwendet wurde, mit dem deine bayerische Creme aufgeschlagen wurde. Also da kann man schon auch einfach viel Schindluder in die andere Richtung betreiben. Ich glaube, dass es den Leuten schon noch wichtig ist. Ich sehe leider, dass da die Schere auseinandergeht, derer, denen es gar nicht wichtig ist und derer. Aber nichts davon hat mit der Seele zu tun oder wie der Mensch das spürt, sondern das sind einfach, ich bin Veganer und ohne sich drüber Gedanken zu machen, was das für uns bedeutet, wollen die ein veganes Menü bei uns bestellen, dann kriegen sie halt von uns die Aussage, wir können nicht ohne Butter und deshalb, wir können sehr gut vegetarisch und machen das auch gerne, aber vegan geht halt bei uns nicht. Und dann gibt's fürchterliche Rezensionen auf, ich lese da ja immer mit, painfully, das wird militant und eine ähnliche Fahne ist das mit der Nachhaltigkeit, die einfach gelebt gehört. Ich finde, es sollte ausgewiesen werden, wenn es das nicht ist. Ich finde, es sollte draufstehen Oder vielleicht sogar wie bei den Zigaretten ein Bild von dem Huhn.
Schöner Gedanke.
Das da in diesem Käfig.
Ja.
Und also das Thema ist lang. Kalbfleisch, ja. Milch, Muttermilch von der Kuh. Oder einer meiner Lieblingskäser, Schweizer, lebt in der Toskana. Hat mal einen Vortrag vor sehr etepetete Amerikanerinnen über Käse machen. Wir haben dann danach Ricotta zusammen gemacht und er hat sich so aufgebaut. Er heißt auch noch Ulisse, also es passt super. Hat sich gesagt, let's make one thing absolutely clear. Every cheese starts with a dead baby. Ja, aber es ist ja so.
Wow.
Du startest, also es ist ja. Das ist, um Käse zu machen, nimmst du Enzyme aus, in dem Fall Lämmer, Darm. Also das ist, das eine bedingt das andere. Und das machen sich die wenigsten Menschen klar. Und das ist ad absurdum geführt worden, dadurch, dass wir, glaube ich, Hunger gelitten haben und da einfach komplett die Nähe zum Erzeuger und zum Produkt verloren haben. Ein Stück weit sogar die Erzeuger selber, weil sie den Druck verspürt haben und immer größere Preiskämpfe. Und das ist wahr für den Wein, das ist wahr für Lebensmittel, das ist wahr für sehr, sehr viele Dinge.
Wow. Ich fand es auch interessant, dass bei Michelin 10 grüne Sterne vergeben worden sind. Und da bin ich komplett bei dir. Mein erster Gedanke war, okay, wenn es 10 grüne Restaurants gibt, was bedeutet das, sind alle anderen nicht grün? Kann man heute nicht nachhaltig sein?
Das ist genau das Thema.
Ich würde gerne noch ein Thema mit euch besprechen, was ich spannend finde, weil ihr beide Frauen seid. Der Blick auf die besten Restaurants in Deutschland, die Top 10. Es gibt 10 Drei-Sterne-Restaurants in Deutschland. Und auffällig, wenn man die Namen liest, ganz neu jetzt dabei, Edip Siegel aus dem Essence, der...
Auch keine Frau.
Auch keine Frau, der 3 Sterne bekommen hat. Ansonsten heißen halt die 3-Sterne-Köche, heißen Thorsten, Klaus-Peter, Marco, Kevin, Christian, Clemens, Thomas, Jan, Sven. Keine einzige Frau in Deutschland mit 3 Sternen. Warum nicht?
Wie viele Küchenchefs kennst du, die weiblich sind? Gibt es ja auch sehr, sehr wenige.
Wenn du auf die Bühne schaust, es waren 3 junge Frauen auf der Bühne. 2 wurden ausgezeichnet bei den 1 Sternen. Und die junge Dame, deren Namen ich leider vergessen habe, die letztes Jahr den Young Chef Award bekommen hat, durfte dieses Jahr den Young Chef Award an einen jungen Mann übergeben.
Ja, du, das ist das Gleiche wie in allen anderen Disziplinen. Ja? Also wir sind weit davon entfernt, gleichberechtigt zu sein und in einem super stressigen Abendsjob wie dem unseren, wie dem euren, Entschuldigung, ich habe mich da gleich mit eingeschlossen, ist es auch einfach, da musste ich quasi fast gegen eine Familie entscheiden. Du bist im fähigsten Alter, eine Familie zu gründen, wenn du am meisten an deiner Karriere arbeiten solltest. Und das lässt sich jetzt für Küche genauso wie für alles andere sagen. Das ist einfach nicht feasible, nicht machbar. Und da sind wir dann Gott sei Dank nicht die traurige Spitze in Deutschland, sondern das ist schon weltweit so. Die französischen Spitzenköchinnen sind sehr, sehr oft die Töchter von französischen Spitzenköchen. Pick zum Beispiel. Und also das wird noch sehr lange dauern. Bis da.
Überhaupt keine Änderung in Sicht.
Ich glaube nicht dran.
Nein. Also ich glaube auch nicht dran. Es ist, wir bilden jetzt hier aus. Hier im Tantris und wir kriegen fantastische Bewerbungen von jungen Menschen, die die Kochausbildung machen möchten. Und ich glaube, für dieses Jahr hat sich keine einzige junge Frau beworben, sondern es sind alles junge Männer. Und wir hatten 2 junge Damen und die haben ihre Ausbildung abgebrochen, weil ihnen der Druck in der Küche zu groß war. Wir Frauen sind einfach sensibler und gehen anders mit diesem Druck um.
Gut, dann jetzt bin ich mal Devil's Advocate. Stell dir vor, da wären 60% Frauen. Glaubst du, der Druck wäre der gleiche? Ich glaube, es ist ein männlicher Druck. Und mit dem haben die Frauen ein Problem. Nicht ja. mit dem Druck an und für sich.
Wahrscheinlich, ja.
Ich war in Chicago bei Helmut Jahn, war ich in einem sehr weiblichen Team. Das klappt gut, weil man sich einfach da, man spricht dieselbe Sprache.
Ja, Sprache ist ganz,
und das,
ganz ausschlaggebend.
Und das ist, und dann hast du halt das eine dominiert und das andere dominiert. Ich glaube, das Problem sind nicht die Frauen, die sich nicht bewerben, sondern das Problem sind die Männer, die sich sehr männlich verhalten. Also, ja. Will da jetzt nicht so feministisch rüberkommen, aber also solange die Männer keine Feministen werden, wird es auch keine Gleichberechtigung geben. Also da können wir so viel auf die Straße ziehen, wie wir möchten.
Also Differenzierung zwischen weiblichem Druck und männlichem Druck.
Ja, aber auch Empathie kann auch in der Küche, man verwechselt ja immer Empathie mit weich und verhätschelt und nicht anpacken können, das finde ich gar nicht. Empathie bedeutet ja auch, dass man seine eigenen Grenzen kennt, klar setzen kann und sie halten kann. Das hat ja auch, das ist eine Kraft. Und das können viele zu wenig. Und es ist eher eine weibliche, ein weibliches Talent. Aber wir haben natürlich alle weibliche und männliche Seiten in uns. Und wenn da in uns mehr Gleichgewicht herrschen würde, glaube ich, wären wir als Gesellschaft schon viel weiter, wenn sich die Männer etwas mehr Weichheit zugestehen könnten, dürften. Und die Frauen eben in ihrer Kraft mehr stehen könnten, dürften, sollten. Dann hätten wir das Problem nicht. In der Küche und anderswo. Also von weiblichen Spitzenköchen, glaube ich, sind wir sehr weit entfernt. Wir haben mit Sicherheit ganz tolle Küchen, in denen Frauen kochen, die einfach anders aufgestellt sind.
Wir müssen schon zur letzten Frage kommen, weil die Gäste kommen allmählich und ich glaube, ihr müsst hier loslegen. Was ist euer Blick für die Zukunft der Spitzengastronomie, des Fine Dinings, wenn ihr nach vorne schaut, 5 Jahre nach vorne, 10 Jahre nach vorne? Werden wir dann statt im Moment 340 Sterne-Restaurants in Deutschland, werden wir dann vielleicht 680 haben oder eher 200 oder 100, weil der wirtschaftliche Druck so hoch ist und es viele nicht schaffen werden?
Ich hoffe, um auf das von vorher zurückzukommen, was die Mona auch gesagt hat, ich hoffe, dass diese Vielzahl an Sterne bedeutet, dass wir unser Gesamtniveau angehoben haben. Und ich hoffe sehr, dass wir uns jetzt als Tantris in einer Situation befinden, wo wir nah an unseren Gästen dran sind und sich alle wohlfühlen können mit ihrer Arbeit, mit dem, was sie vor sich gestellt bekommen, wie sie behandelt werden. Ich hoffe, dass da Ruhe und Frieden einkehrt. Ich finde diese Spitzen auch um die Michelin-Verleihung rum und das ist alles noch sehr viel mit Kampf verbunden. Ich glaube, wir sind so ein bisschen aus Covid mit Fight or Flight, mit gehobenen Fäusten rausgekommen und das haben wir noch nicht so richtig abgelegt und ich wünsche mir für uns alle sehr, dass wir das schaffen und wieder mehr aneinander ranwachsen, weil das haben wir verdient. Unser Job ist so schön, aber auch so hart, dass es da keine Konkurrenz geben kann. Wir sollten da näher zusammenrücken.
Bin ich total bei dir, Sabine. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir noch mehr im Austausch mit unseren Kollegen kommen, ob das jetzt im Austausch mit Ein-Sterne-Restaurants ist oder Drei-Sterne-Restaurants, sondern einfach mit Kollegen, die diese Branche so sehr lieben, wie wir es tun, dass man sieht jetzt schon kleine Veränderungen. Wie gesagt, ich bin jetzt schon 1-2 Jahre hier im Haus und der Zusammenhalt und die Offenheit anderen Restaurants und anderen Kollegen gegenüber hat sich super positiv entwickelt und ich hoffe, dass das einfach noch weitergeht. Ich hoffe, dass sich da neue Netzwerke bilden, auch außerhalb der Restaurants. Bei den Sommeliers klappt das schon ganz wunderbar. Die haben verschiedene Vereinigungen wie die Sommelier Union oder das jährliche Zusammentreffen vom Meiningers Verlag. Die haben da Plattformen, wo sie sich austauschen und treffen können. Und das würde ich mir jetzt ganz persönlich, ich nur mal auf mich und meinen Bereich schaue, für den Service wünschen, weil es einfach fantastisch wäre, wenn wir auch diese Möglichkeiten bekommen, einfach mal ein Wochenende hinzufahren in einem
Du meinst Sonntag, Montag?
Sag ich ja, Wochenende. Fast alle Gastronomen haben Sonntag, Montag frei, die in der Sterne-Gastronomie arbeiten. Also der Sonntag ist so unser Tag, dass man den vielleicht auch mal nutzt, um sich auszutauschen. Ich hoffe auch, dass immer mehr junge Leute die Freude an dem Essen gehen, an diesem Zelebrieren der Zeit, sei es zu zweit oder zu viert oder zu sechst, mit einem besonderen Essen auf dem Tisch noch mehr schätzen, lernen. Und wenn ich ehrlich sein darf, hoffe ich nicht, dass wir in 5 Jahren 680-Sterne-Restaurants in Deutschland haben.
Vielen, vielen Dank. Wow, das hat super viel Spaß gemacht. Sabine.
Uns auch. Vielen Dank, lieber Tom.
Danke, Tom.
Mona, vielen, vielen Dank. Ich muss wohl nicht fragen, wie euer Tag weitergeht. Die Gäste kommen gleich.
Also meiner fängt jetzt an.
Sehr schön.
Alles Liebe für euch, alles Liebe für eure Familien und natürlich fürs Tantris und für die ganze Tomorrow-Community. Wirklich, geht Fine Dining, kommt hierher und genießt hier wirklich die Handwerkskunst. Und ja, ich glaube, hier kann jeder die Passion spüren, die ihr hier in eurer Arbeit habt. Und es ist ein Erlebnis für jeden. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gern.
Tomorrow, der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra. Design, Style, vernetzt, nachhaltig, Antrieb und Mindset einer neuen Generation. Schön, wenn nicht nur der Kopf Ja sagt, sondern auch das Herz. Mehr Infos auf cupraofficial.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.